saß in diesen ersten Bewerbungsgesprächen und ich fühlte mich immer total so, was, und dann soll ich hier jeden Tag herkommen und was ist, wenn ich dann mal keinen Bock drauf habe, was soll das? Ich fühle mich so eingesperrt. Und dann am Ende des Tages haben wir immer in den Bewerbungsgesprächen nur über meine Musik geredet am Ende des Tages. Und dann habe ich ihm ins Gesicht gespuckt und dann hat er mir zurück ins Gesicht gespuckt. Und dann hat irgendwann, kam dann jemand und hat mich dann gegriffen und meint, ich war halt wie so ein kleiner wilder Hamster, der sich auf, der, ich hätte bis aufs Blut mich geprügelt, wirklich. Und dann wurde ich zurückgehalten und zu mir wurde dann gesagt, Mensch, sei froh, dass der kein Messer gezückt hat. Und dann wusste ich, okay, Hamburg. Also ich mache mir eigentlich um meine Musikkarriere irgendwie gar nicht so Sorgen, weil ich halt ein sehr treues Publikum so mittlerweile habe. Ich bin auch sehr Fan-nah. Ich mag das total, mit denen ganz viel zu kommunizieren. Wir haben einen kleinen Fanclub, wo wir uns austauschen jeden Monat in einem Chat. Und ich nehme mir immer Zeit, nach dem Konzert mit allen zu schnacken und so, weil ich das halt, das ist ja eine maximale Wertschätzung, dass die überhaupt ein Ticket für meine Musik kaufen oder mein Album kaufen, ne? Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Und das ist alles sehr organisch und nachhaltig gewachsen. Also da mache ich mir wirklich gar nicht so Sorgen. Ich habe ja nicht einen Hit geschrieben und hatte dann auf einmal 20.000 Fans oder mehr, sondern ich habe das ja über Jahre aufgebaut und gepflegt. Also deshalb mache ich mir da eigentlich gar nicht so Sorgen.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Singer-Songwriterin Miss Ellie. Moin, moin.
Hello.
Du wurdest 1990 in Berlin geboren, bist in Mecklenburg aufgewachsen und dein bürgerlicher Name ist Elisa. Nach dem Abitur hast du 3 Jahre als Straßenmusikerin in Australien gelebt und anschließend in Deutschland Kulturwissenschaften studiert. Im Jahr 2016 hast du dein erstes Album This Is Why veröffentlicht und als Musikerin wurdest du bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Inzwischen schreibst und singst du auf Deutsch und lebst auf St. Pauli. Du hast mal in einem Interview gesagt, wenn ich keine Musik machen kann, bin ich ein kleiner, trauriger Mensch. Was an der Musik macht dich denn so glücklich? Text oder Melodie?
Alles. Also es ist hauptsächlich Melodien, inspirieren mich sehr, aber Texte, das ist das, warum ich dranbleibe. So. Also ich selber komme so ein bisschen aus der Liedermacher-Ecke, ne? Also meine Eltern zu Hause haben halt so Gundermann gehört, ne? Wir sind in der DDR groß geworden, also die sind da groß geworden und haben auch Silly gehört, Pankow, die Zöllner und so. Das waren halt alles so Bands, die so in ihren Texten, sie konnten sich ja politisch nicht komplett äußern, sie mussten sich so ein bisschen verstecken hinter ihren schlauen Texten und dann haben die halt da schon so ein bisschen Systemkritik untergebracht, so dass man es aber nicht merkt. Also zumindest diejenigen, die es nicht merken sollen. Also das, so bin ich dann quasi groß geworden und ich finde diese Art von Texten halt einfach wahnsinnig toll.
Trotzdem werden ja viele Kinder mit Musik irgendwie begleitet, mit Kinderliedern, ob das jetzt von dem Hamburger Rolf Zukowski ist, wie auch immer. Und nicht alle werden Musikerinnen und haben dann so eine innige Liebe zur Musik. Da muss doch noch irgendwie mehr passiert sein. Ist da irgendwas überliefert?
Also mein Vater hat schon immer Gitarre gespielt und uns als Kindern immer zum Einschlafen manchmal was vorgesungen oder wenn wir irgendwas, weiß ich, saßen zusammen, dann hat er irgendwas gespielt und wir haben getanzt dazu. Also Musik hat immer schon eine Rolle gespielt bei uns zu Hause, auch handgemachte Live-Musik. Das, ich glaube, deswegen mich so ein bisschen.
Und wann war klar, dass es keine Alternative geben wird? Also warst du schon mit 12 oder so? Oder?
Ja, also ich hatte den Wunsch, Musikerin zu werden schon immer, aber ich dachte, das wollen alle. Deswegen dachte ich so, ja, was weiß ich denn? Lars, wolltest du auch schon immer Musikerin werden?
Nein. Mir wurde nach 3 Wochen von meinem Gitarrenlehrer auch empfohlen, doch lieber Fußball zu spielen, was ich jetzt auch nicht so besonders konnte. Aber mit Musik hatte ich es nicht so, obwohl ich sie sehr geliebt habe. Es ist aber eine einseitige Liebe.
Na gut. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
Also wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt werde ich nur noch Musikerin?
Jetzt werde ich nur noch Musikerin. Das hat sich dann so irgendwie entwickelt. Also irgendwie, stand ich dann immer mehr auf der Bühne, als wirklich das zu machen, wofür ich angetreten bin. Also so zum Beispiel mein Masterstudium habe ich nur noch richtig halbherzig daher studiert, aber trotzdem richtig gut abgeschlossen.
Mhm.
So.
Was heißt richtig gut?
1,3.
Boah, ja. Streberin.
Ja, voll
verrückt.
Übel. Richtig krass, ne? Habe ich mich auch sehr gefreut.
Ja.
Da habe ich mir so ein bisschen durchgemogelt. Und dann, und die meiste Zeit stand ich halt auf der Bühne und ja, und die Kursleiter haben sich oft gefragt, wo ist denn die kleine Elisa, wo ist sie hin? Warum kommt die nicht mehr? Trotzdem eine Eins geschrieben. So. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, 2016, das weiß ich ganz genau noch. Da habe ich nämlich meinen Abschluss gemacht und da hatte ich dann alles in der Tasche und meinen ersten Job und so und musste mich dann so bewerben auf so richtige Stellen, weil ich hatte so einen Nebenjob in der Uni und dann halt so einen Halbtagsjob beim Stadtmarketing in Lüneburg. Und da musste ich mich halt dann so richtig bewerben und ich saß in diesen ersten Bewerbungsgesprächen und ich fühlte mich immer total so, was, und dann soll ich hier jeden Tag herkommen und was ist, wenn ich dann mal keinen Bock drauf habe, was soll das? Ich fühle mich so eingesperrt.
Mhm.
Und dann am Ende des Tages haben wir immer in den Bewerbungsgesprächen nur über meine Musik geredet am Ende des Tages. Und dann haben wir, ich weiß auch, ein Bewerbungsgespräch.
Hast du irgendwann auch mal eine Gitarre mitgenommen?
Nee, aber ich habe mein Handy rausgeholt und habe YouTube-Videos von mir gezeigt. Das war bei so einem Hamburger Musikvertrieb habe ich mich beworben.
Mhm.
Saßen wir zu viert, also drei Männer und ich, und die haben mich interviewt. Und dann saßen wir alle vier da und haben halt Musikvideos von mir angeguckt. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, Mensch, Elisa, also irgendwie stehen alle Zeichen auf Musik, so, ne? Warum machst du es nicht einfach? Und dann habe ich gesagt, na komm, dann machst du es jetzt, behältst deinen Halbtagsjob beim Lüneburg Marketing und baust nebenbei vernünftig die Karriere auf, sodass du dann irgendwann davon leben kannst.
Wie fanden, also Eltern sind ja häufig ein wichtiger Kompass, wie fanden die das denn, dass du so geil studiert hast, mit 1,3 abgeschlossen hast und dann gesagt hast, so, nö, ich gehe jetzt auf die Bühne statt ins Büro?
Ja, ich kann dir jetzt keine Dramageschichte leider liefern, weil meine Eltern sind mega supportive. Die sind halt auch kleine Hippies in ihrem Herzen. Sie stehen total auf Kultur und meine Mutter macht Theater, spielt Saxophon, kümmert sich um Kulturprojekte, ist selber auch beruflich kulturell total engagiert. Und mein Vater spielt halt Gitarre, hat mehrere Bandkonstellationen, ist im Chor. Also wir sind halt total die Kulturfamilie und deswegen ist das überhaupt gar kein Problem gewesen. Die waren einfach, ja, mach, was dich glücklich macht, mach einfach.
Wir kommen auch mal zu etwas, was dich glücklich macht, hoffentlich die Hamburg-Lieblinge. Unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Mein Lieblingsrestaurant in Hamburg ist Remos. Das ist so ein Italiener in St. Pauli. Da gehe ich immer hin und kriege immer umsonst Essen. Finde ich super.
Du kriegst umsonst
Essen?
Ja,
das hat sich so ergeben. Weiß ich nicht.
Verrückt. Okay, dann gehen wir da vielleicht mal zusammen hin. Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Hamburg?
Also ich finde den Elbstrand total toll.
Welches ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Susannenstraße, hier sind wir ja auch gerade.
Ja,
hier
das
bei
sind wir ja,
ist
klar. Deine Lieblingsstraße?
Ja, es gibt halt so viele kleine süße Lädchen und ich bin hier gerne. Es ist so,
ach,
super
toll,
schön.
Toll, dass wir dich jetzt auch noch mit der bloßen Anwesenheit hier glücklich machen können.
Ja, na klar, ich gehe gleich nochmal rum hier.
Welches ist deine Lieblingskonzertlocation in Hamburg?
Die Markthalle in Hamburg.
Oh ja. Welches ist dein Lieblingstheater in Hamburg?
Schmidtchen.
Ach ja.
Naja, ist doch klar, die sind so cool.
Ja.
Sind zwar klein, aber fein.
Ja, unbedingt. Wir haben jetzt gerade über dein Studium gesprochen. Also, ich sag mal, inhaltlich hast du es ja sehr gut abgeschlossen. Wie war denn so das normale Studentenleben? Ich meine, wenn du sehr streberisch in Richtung Musik gegangen bist, war ja kein Platz für Partys und WG-Gelage oder wie sah das aus?
Doch.
Auch noch?
Na klar. Also, ich habe in der WG gewohnt, ja klar, mit ganz vielen Mädchen zusammen und bei uns war immer irgendwie was los und ich habe es geliebt. Also wir haben oft spontane Partys da bei uns zu Hause gefeiert. Da gibt es auch in Lüneburg, gibt es auch den Lüneburger Irish Pub. Da waren wir jeden Mittwoch, manchmal auch samstags, also Karaoke singen, was weiß ich, ne? Also das haben wir immer gemacht auch. Und im Bachelorstudium war noch mehr Party, aber da war man ja auch noch jünger, da hat man auch mehr noch abgekonnt.
Mhm.
Nicht so, wie wenn man jetzt halt zwei Tage hintereinander Mexikaner trinkt und dann drei Tage flach liegt.
Bist du denn noch in Verbindung mit deinen WG-Partnerinnen?
Ja, also.
Und die haben jetzt alle spießige Jobs sozusagen?
Weiß ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht. Naja, also ich bin auf jeden Fall noch richtig gut mit zwei oder drei WG-Partnerinnen, die ich hatte, befreundet. Also die sind immer noch, fühlt sich immer noch an wie Familie. Und die haben schon auch interessante Jobs. Also die eine macht irgendwie auch was mit Musik, Musiklehrerin, die andere macht Marketing. Also so verstaubte, langweilige Jobs sind das nicht.
Sehr gut.
Also ich sag mal so, Kader-Schmiede-Lüneburger-Leuphana-Universität,
ja.
Kulturwissenschaften,
ja.
Da kommt was Interessantes bei raus.
Unbedingt. Und irgendwann bist du da auch rausgekommen und hast Hamburg entdeckt, mutmaßlich ja schon quasi aus Mecklenburg heraus. Wann hast du denn die erste Berührung mit Hamburg gehabt?
Da war ich, glaube ich, also wir sind öfter mal hier zum Shoppen und zum Kino und sowas hergekommen, als ich junge Teenagerin war mit meinen Eltern. Aber das erste Mal war ich wirklich mit 18 hier auf der Reeperbahn, ist ja klar, mit den Mädels. Und dann hier einmal Thomas Reed. Ja, und alles einmal mitgenommen. Und Tatsache ist, damals auch was Schlimmes passiert. Da hat uns ein junger Herr belästigt und ich habe ihn quasi dreimal gesagt, bitte hör auf, uns zu belästigen. Und beim dritten Mal ist normalerweise so, auf dem Dorf, ich komme ja vom Dorf, da sind dann schon 20 Typen auf dem drauf und kloppen den tot, wenn irgendein Mädchen in Bedrängnis kommt, dann sind die Jungs immer sofort da. Und hier auf der Reeperbahn, ey, ganz ehrlich, das hat ja keine Sau interessiert, ne? Mhm. Und dann hat er nach dem dritten Mal immer noch nicht locker gelassen, habe ich ihm eine Backpfeife gegeben. Ist so, was man so macht auf dem Dorf. Und dann hat er zurückgehauen.
Was?
Ja, ja. Und dann habe ich ihm ins Gesicht gespuckt und dann hat er mir zurück ins Gesicht gespuckt. Und dann hat irgendwann, kam dann jemand und hat mich dann gegriffen und meint, ich war halt wie so ein kleiner wilder Hamster, der sich auf, der, ich hätte bis aufs Blut mich geprügelt, wirklich. Und dann wurde ich zurückgehalten und zu mir wurde dann gesagt, Mensch, sei froh, dass der kein Messer gezückt hat. Und dann wusste ich, okay, Hamburg, ganz anderes Pflaster als auf dem Dorf. Ja.
Und dann hast du erstmal einen Bogen gemacht um die Reeperbahn?
Ja, fand ich dann schon ganz schön schlimm. Den Ort. Fand ich sehr gruselig. Hab dann auch Dokumentationen darüber gesehen und fand ich irgendwie sehr gruselig. Aber mittlerweile.
Gab es denn auch Teile, die dich fasziniert haben? Also die Historie der Beatles beispielsweise oder die ganzen anderen Live-Clubs?
Ja, ich war mal im Beatles-Museum. Ja, aber also der Hype, da war ich leider schon, da war ich noch nicht auf der Welt, ne? Das ging voll an mir vorbei.
Natürlich nicht. Aber gab es damals schon so die Vorstellung, ach Mann, irgendwann. Willst du hier selber stehen? Vielleicht jetzt nicht im Thomas Reed, sondern eher im Docks oder so?
Also es musste sich entwickeln. Es war auf jeden Fall keine Liebe auf den ersten Blick mit der Reeperbahn.
Mhm.
Und auch so, ja, also in was weiß ich, also diese Musikkarriere, die hat sich ja sowieso so entwickelt. Das war wie so ein Tupperwaren-Prinzip, ne? Also man tritt irgendwo auf einmal kriegt man eine Anfrage und dann geht das so weiter, spricht sich rum, dann tritt man nochmal auf und irgendwie schwuppsiwupps habe ich in Lüneburg alle Bühnen schon gehabt und dann schwappte das dann irgendwann nach Hamburg rüber und das war für mich völlig okay. Ich hatte das nie so richtig als Ziel oder so, hat sich halt einfach so entwickelt.
Ja, und dann hat es sich recht gut entwickelt.
Ja.
Bleiben wir nochmal kurz bei Hamburg. Gibt es denn einen Stadtteil, wo du eher bessere Gefühle hast, weil du da möglicherweise dich mal verliebt hast oder einfach tolle Momente hattest, wenn wir hinter St. Pauli jetzt schon mal einen Haken machen, der schlechteren Art sozusagen?
Nein, also ich wohne ja jetzt auch auf St. Pauli und ich habe da sehr schöne Erlebnisse schon gehabt mittlerweile. Ich würde auch sagen, ich bin im Herzen wirklich jetzt mittlerweile St. Paulianerin. Also ich mag diesen Ort einfach sehr gerne, weil halt da wirklich alles zusammenkommt. Da kommen halt die Operngänger, die TheatergängerInnen und dann liegen da die Obdachlosen. Und die, was weiß ich, also das mingelt sich da halt alles. Also das sind ja totale Kontraste. Und dieses Spannungsfeld, das macht was mit mir. Ich finde das irgendwie sehr belebend. So.
Ja. Ja. Gibt es denn noch andere Stadtteile in Hamburg, wo du sagst, ach, finde ich auch interessant, weil vielleicht gegensätzlich?
Also ich mag Altona. Mir ist aufgefallen, dass in St. Pauli die Tauben, ich glaube, die sind alle auch selber drogenabhängig, weil die den Müll fressen, den sie finden, auf der Reeperbahn. Und dann sehen die so räudig aus irgendwann. Und wenn man nach Altona kommt, sind das so richtig hübsche Tauben. Das ist ein Gegensatz, ist mir aufgefallen.
Also was aus dem Gespräch bleibt, ist, Altona hat die hübscheren Tauben.
Ja.
Okay, na gut. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wenn du am Wochenende so durch die Gegend streunst. Es gibt ja viele St. Paulianer, die am Wochenende tendenziell den Stadtteil verlassen und sagen,
auch.
Boah, das wird mir alles viel zu viel. Geht dir das auch so?
Total.
Und wo streunst du denn dann hin?
Ich bin ja beruflich halt einfach am Wochenende meist auch gar nicht da. Ne? Da stehe ich dann irgendwo auf der Bühne und so und dann geht dieses ganze Partyvolk dann an mir vorbei und ich kriege das dann nicht so mit. Aber beim Schlagermove ist egal, ob ich arbeite oder nicht, ich bin auf jeden Fall nicht in Hamburg. Mhm. Das ist ganz furchtbar. Ich finde das schön, dass die so Spaß haben, aber danach ist St. Pauli komplett, riecht nach Kacke, Kotze, Pisse. Es ist richtig schlimm. Es ist Schlagermove Schlimmste.
Liegt das an der Musikart, dass die sich so daneben benehmen? Oder hast du da auch schon mal Beobachtungen gemacht, ähnlich wie bei den Tauben?
Ich glaube, es liegt daran, dass es halt den ganzen Tag geht, ne? Und dass man meistens ist auch gutes Wetter und wenn die Sonne dann so knallt und man ist die ganze Zeit draußen und trinkt den ganzen Tag und es wahnsinnig viele Menschen kommen da ja auch, ne? Und die Musik, ja, sicherlich, die stiftet halt auch zum Party, Tanzen, noch ein Bier an. Und ich glaube, ja, dann ist das Chaos perfekt.
Schlagermove ist ja eine größere Ansammlung von Menschen. Wie gehst du denn mit größeren Ansammlungen von Menschen um?
Mag ich nicht so gern, weil ich so klein bin.
Oh.
Ja, ich bin nur 1,50 und ich sehe halt gar nichts mehr. Ne? Also wenn Leute um mich rumstehen, ich sehe nichts mehr. Ich fühle mich dann total eingesperrt und ich kann das nicht so gut. Also auch selbst auf Konzerten. Ich gehe gar nicht so gerne auf Konzerte tatsächlich, weil mir das zu viel ist. Aber wenn ich dann mal jemanden sehen will, wie zum Beispiel Stoppock, habe ich neulich, ist auch schon ein bisschen länger hier in der Fabrik gesehen. Da suche ich mir dann irgendeinen Platz an der Seite, wo ich irgendwo raufklettern kann, wo ich atmen kann, wo ich sehen kann und dann fühle ich mich wohl. Also das kriege ich schon hin. Aber im Großen und Ganzen, viele Menschen ist es nicht so meins.
Okay, also gibt es auch keine Veranstaltung, wo du dann außer Konzerten direkt hingehst. Hafengeburtstag und so ist dann auch eher nicht eins.
Mal ganz selten, wenn ich mich danach fühle und eine gute Begleitung habe, dann vielleicht, ja, guckt man da mal vorbei, aber...
Hast du denn schon mal eine gute Begleitung gehabt für den Fischmarkt? Also das bringt man ja mit St. Pauli auch immer schön in Verbindung. Morgens um 4 oder um 5, vielmehr ab 5, dann einfach nochmal ein paar Sachen einkaufen, die man am nächsten Morgen bemerkt gar nicht brauchte, weil man auf einmal 3 Stauden Bananen da hat.
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin schon seit 4 Jahren in Hamburg. Und ich war noch nie auf dem Fischmarkt.
Was?
Ja, was? Lars, wollen wir das mal zusammen machen?
Das machen wir, ja. Aber vielleicht gehören wir dann eher zu den Letzten, die dann hingehen. Ich glaube, so gegen 8:30 werden da die Reste irgendwie verputzt.
Ja, wir müssen auch gar nicht durchmachen. Wir können einfach schlafen und morgens um 6 uns verabreden.
Wir treffen uns, genau.
Ja.
Nee, sollte man, also ich finde, man sollte zumindest in Hamburg mal alles ausprobiert haben. Ich glaube, das gilt fürs ganze Leben, das gilt nicht nur für Hamburg. Vielleicht nicht so ganz extreme Sachen, alle Drogen und so, aber... Ich war noch nicht auf Michel beispielsweise.
Ah,
und das ist bei mir wirklich noch ein sehr großer offener Punkt.
Ja, aber das ist ja richtig komisch.
Ja.
Das ist doch das Erste, was Leute, wenn die einen besuchen in Hamburg, können wir mal auf den Michel gehen?
Ja, ist es der Michel und was noch? Was zeigst du deinen Leuten?
Also der Bunker auf jeden Fall. Ich mache immer die Tour auch zum Elbstrand, weil das halt schön ist. Da kann man mit dem HVV-Boot einfach hinfahren. Das ist schon mal alleine ein Erlebnis. Ne? Dann rennt man da rum. Strandperle, schön was essen, viel zu teuer, aber egal. Man bezahlt ja schließlich für den Blick auch mit.
Ja.
Und für den Sand und naja. Und Platten und Blumen. Ich liebe Platten und Blumen. Es ist einfach so ein unglaublich schöner Park mit so vielen verschiedenen Pflanzen. Ich finde es so schön. Wie so ein kleines Idyll, wo man einfach mal mitten in Hamburg einfach durchatmen kann. Ich gehe da oft joggen. Ich finde das super.
Du gehst da joggen?
Ja.
Dann könnte ich ja nicht durchatmen beim Joggen. Gibt es denn trotzdem auch einen Platz, wo du sagst, ah, da sitze ich gerne irgendwie, der dich vielleicht auch besonders inspiriert?
Ein Platz, wo ich gerne sitze. Ja, also am Elbstrand.
Ja?
Aber es gibt auch, kennst du die Altonaer Terrassen?
Den Altonaer Balkon?
Ja, genau, die meine ich. Da ist richtig
Traum.
Schön auch.
Ja.
Und es gibt auch den Weinberg, ne? Kennst du den?
Nee.
Das ist so ein Top-Secret-Sehenswürdigkeiten-Ding.
Ja, schön, dass wir heute drüber reden.
Ja, das ist bei den Landungsbrücken.
Ja.
Da kommt man nur hin, wenn man da ist so eine Jugendherberge.
Hamburg,
genau,
ne?
Genau sowas.
Darunter.
Und dann, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall Genau, gegenüber von Landungsbrücken. Das ist der einzige Weinberg in Hamburg. Das ist wirklich Weinanbau. Und da kann man sitzen, da hat man einen tollen Blick über Landungsbrücken. Also da sitze ich auch gerne.
Es ist einfach fantastisch. Und trotzdem, obwohl Hamburg so schön ist oder Norddeutschland, hat es dich irgendwann nach Australien getrieben.
Ach so, ja.
Wie kommt man denn auf so eine schräge Idee? Und dann auch so lange und dann mit Straßenmusik sich da durchkloppen?
Ja, das war total verrückt. Ich, ehrlich gesagt, wollte ich einfach nur einmal komplett weg, weit weg, um so mal zu gucken, wie ich so bin, wenn ich weit weg alleine bin. Und dann bin ich da halt runter. Es gab halt damals, als ich Teenagerin war, gab es so eine Sendung McLeods Töchter, eine Serie im Fernsehen. Da ging es halt um so Frauen, die in Australien auf so einer Schaffarm da gearbeitet haben. Voll langweilig eigentlich, aber die Bilder waren schön. Und ich dachte so, das willst du auch mal machen. Und dann wollte ich nach Australien Schafe hüten. Und dann bin ich dahin und dann war das gar nicht so leicht, eine Schafhütefarm zu finden und ich war so voll überfordert und das war zwischen den Studien. Ne? Ich hatte den Bachelor abgeschlossen, ein bisschen was gespart, dann konnte ich dahin fliegen, wollte ein Jahr bleiben, weil Work and Travel nennt man das. Ja, und da war ich aber total überfordert und habe so gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, was ich will und das war richtig anstrengend und dann war das Geld halt schnell alle, weil ja, da macht man halt einfach, was so andere machen. So, ne? Ah, Goldküste hoch, traveln, okay, mache ich auch. Oder Sydney angucken, na gut, okay. So, und dann habe ich das halt alles gemacht, aber das Geld alle. Und dann kam ich zurück nach Melbourne, in das Hostel, wo ich da halt lange schon, also auch mal war und so. Und dachte so, kacke, 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 du hast jetzt gar kein Geld mehr. Du kannst eigentlich die Nacht im Hostel nicht mehr bezahlen. Ich musste tatsächlich mir ein Bett mit einem Kumpel teilen. Das war so ein kleiner Holländer, der war auch so groß wie ich. Er mit dem Kopf nach rechts, ich mit dem Kopf nach links. 80 Zentimeter Bett, geht alles klar. Zwei Wochen haben wir das durchgezogen. Habe ich illegal in diesem Hostel gewohnt, weil ich keinen Job hatte, kein Geld. Das war richtig, also richtig bitter. Hätte ich ihn nicht gehabt, dann hätte ich wirklich auf der Straße übernachten müssen. So verzweifelt war die Lage. Und dann habe ich wieder rumgelaufen, habe wirklich einen Job gesucht und so, ne? Und zwar ist es jetzt nicht so, dass die alle warten auf die deutschen Backpacker, ne? Es ist jetzt gar nicht so einfach gewesen. Und um das zu überbrücken, habe ich dann Straßenmusik gemacht. Also ich habe davor schon im Studium halt ja schon Gitarre gespielt und so, aber noch nie so richtig vor Leuten. Und in Australien war dann so, ist scheißegal, du brauchst jetzt Kohle, machst du jetzt. Und dann habe voll schüchtern so in der Straßenfußgängerzone gestanden. Lalala, konnte auch nur drei Lieder, hab die immer in Schleife gespielt.
Und weil es auch welche so, drei waren das?
Zombie, What If God Was One of Us und Wonderwall.
Natürlich.
Ja. Und und dann war der Straßenverkehr so laut. Und Melbourne ist ja eine Busker City, also eine Straßenkünstler. Also generell eine Künstlerstadt, mega spannende Stadt. Und da gibt es super viele Straßenmusiker und die sind alle so mega ausgecheckt, haben alle so Verstärker und manchmal mit ganzer Band und so. Und die waren alle so laut und ich da nur so alleine mit der Gitarre so unverstärkt. Naja, habe ich $6 verdient bei der ersten Chose, ne? Also das war jetzt wirklich nicht so.
Wie teuer war das Hostel? Nur meine Relation zu haben, wie weit du mit deinen $6 gekommen wärst.
$50 oder so halt, ist die Nacht oder sowas, ne? Naja, also mit $6 habe mir dann Schoko-Eiscreme gekauft.
Das hilft ja manchmal.
Ja, einfach gegen den Schmerz, den seelischen Schmerz. Naja, und so ging das dann los. Und ich bin dann mit der Gitarre so durch die ganzen Restaurants und Bars und Clubs gezogen, habe die einfach gefragt, ob die eine Musikerin brauchen, die da mal ab und an Mucke macht. Mit drei Songs. Und dann, ist eine längere Geschichte, Lars, aber wir haben mal ein bisschen Zeit.
Wir haben
Zeit. Stand ich in so einem Hotel an so einer Rezeption, meinte so, hier, ich war barfuß, zerflattertes Kleid an, Gitarre auf der Schulter, kann ich hier spielen? Und dann war die Rezeptionistin auch so, was ist das denn? Und dann stand neben mir so eine Frau und die drehte sich so um und meinte so, wer bist du? Und ich so, Ellie, from Germany. Und sie so, ja, okay. Und du bist Musikerin? Und ich so, ja, I'm trying to be. Und dann sagte sie so, ich gebe dir mal meine Karte, ich bin Bookerin. Wenn du einen Facebook-Account dir eingerichtet hast und einen YouTube-Account und ein paar Videos hochgeladen hast, dann rufst du mich an. Da habe ich in Windeseile halt das alles eingerichtet und so. So entstand dann halt Miss Ellie, weil ich brauchte ja einen Künstlername und so. Die haben mich halt alle sowieso Ellie da unten gerufen. Und auch Miss Ellie, ich weiß auch, dann habe ich das einfach genommen. So. Und dann hieß es auf einmal Facebook Miss Ellie, YouTube Miss Ellie und dann ging das los. Dann habe ich sie angerufen und meinte so, ich bin jetzt soweit. So krass,
das ging
ja schnell.
Das waren dann mehrere Videos mit drei Liedern.
Tatsächlich.
Oder konntest du irgendwann schon nochmal ein viertes und fünftes?
Ja, ich hatte dann noch Torn gelernt.
Ja.
Nothing's right, I'm torn. Da, 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 da. Und Lion Sleeps Tonight.
Oh.
Naja, sowas halt. Und dann saß ich im Parkhaus gegenüber vom Hostel, weil halt schöner Hall, ne? Und dann habe ich da meine Kamera irgendwo positioniert und habe diese ganzen Lieder eingespielt und dann hochgeladen bei YouTube. Fertig war das. So, und dann habe ich die Bookerin angerufen und die meinte so, na gut, okay, alles klar. Wir haben jetzt hier so ein Konzert, zwei Straßen weiter. Bring deine ganzen Hostelfreunde mit. Kannst Öffner, also Opener sein. Mhm. Dann bin ich dahin, habe meine drei, vier Lieder gespielt. Mehr konnte ich ja nicht. Und dann, ja, und dann waren da so 10 Leute, die zugehört haben. War mein erstes Konzert.
Okay.
So ging das los.
So.
Ja.
So fangen die ganz Großen ja auch immer an.
Ja. Ne? Ist ja klar, irgendwo muss man ja starten, ne?
Und die war dann aber überzeugt und hat dich dann verbucht weiter?
Nee, dann, das war dann irgendwie so, ich hatte das Gefühl gehabt, sie wollte nur, dass ich da Opener mache, damit ich Leute mitbringe, weil die einzigen Zuschauer, die da waren, waren wirklich meine Leute aus dem Hostel. Und das war dann so ein bisschen so, habe ich mich so ein bisschen benutzt gefühlt. Da dachte ich so, nee, das ist nicht so, das möchte ich nicht.
Ja.
Und dann rief aber kurze Zeit später ein Typ aus Tasmanien an.
Mhm.
Der hatte so einen Pub. Und der meinte dann so, naja, du bist halt, du kannst Gitarre spielen, kannst du vielleicht auch im Getränkeladen vielleicht arbeiten? Ich so, ja, das krieg ich schon hin. Ja, dann komm rum, kannst du Pappmusikerin sein und unter der Woche im Getränkeladen arbeiten und wohnst bei uns im Papp. Ich so, ja gut, okay, kannst 3 Monate bleiben, sagt er. Ich so, okay. Na, und dann bin ich dahin und dann hab ich mir wirklich in der ersten Woche, ich weiß nicht, Lars, wirklich 70 Coversongs raufgeschafft, damit ich da ein Konzert spielen kann. So, weil das ging dann 3 Stunden und ich habe geübt wie eine Irre, einfach so einen Katalog an Coversongs in den ersten 2 Wochen war das, mehr drauf geschafft. Und dann das erste Konzert habe ich $70 Gage bekommen, weiß ich noch. Und das war dann ganz gut. Also die Australier sind dann 17 Uhr fangen die an zu trinken und dann sind die halt dann 19, 20 Uhr schon dun.
Mhm.
Und dann 19 Uhr geht die Musik los. Ja, und dann ist das eine wilde Schule gewesen für mich. Die haben mir das Mikrofon geklaut, die haben irgendwie rumgegrölt und da muss man sich dann durchsetzen. Und dann hat sich das so entwickelt mit mir.
Und nach den 3 Monaten?
Ich hatte tatsächlich mich in der 2. Woche, wie ich in Tasmanien war, verliebt in einen Typen, der bei mir im Publikum saß, im Pub.
Mhm.
Da
warte ich ja auch die ganze Zeit, dass ich im Publikum sitze und die Sängerin oben sich in mich verliebt. Aber ich bin vielleicht in zu großen Hallen dann unterwegs. Ne?
Ja, genau. Ja, ja, Lars, das wird sein. Auch ein bisschen kurzsichtig auch, ne?
Ja.
Okay. Weil der Typ, der saß da halt so rum und der hat mich immer so total verliebt angeguckt und ich war irgendwie, war irgendwie ganz süß und dann haben wir halt so ein paar Dates gehabt und dann habe ich mich halt dann echt so ganz schön doll in den verliebt, so meine erste große Liebe tatsächlich. Und
ja.
Und dann nach den 3 Monaten, die ich in dem Pub gewohnt habe, ich musste eigentlich dann wieder zurück nach Deutschland und dann hat er dann also richtig dramatisch am Flughafen dann zu mir gesagt, I love you und ich so, Gott, oh Gott, ich muss wieder zurück. Also ich war dann in Deutschland und dann habe ich gesagt, komm, musst wieder hin. Du musst das mit dem Typen nochmal auschecken, wie das ist. Ja, bin ich dann noch ein Jahr hin und dann wurden es noch 2 Jahre und dann war das nicht mehr. Dann kam ich wieder zurück. Long story short. Ja, so waren dann aus einem Jahr wurden dann 3 Jahre Australien. Und echt, also dann habe ich da noch die ersten Wettbewerbe gespielt.
So, und jetzt kommen wir zu den Fragen der anderen Leute. Nach Australien kommen wir dann gleich nochmal.
Ja.
Hallo Miss Ellie, hier ist Dominik Schnitzer, ich bin Theaterregisseur und Gastgeber der Ahoi Radio /Podcast-Reihe Filme unseres Lebens und meine Frage an dich wäre, hast du ein großes Vorbild? Und wenn ja, wer ist das denn? Vielen Dank für deine Antwort.
Das ist ja süß. Großes Vorbild. Ich habe mehrere große Vorbilder. Früher war es mein Papa, wegen Gitarre und so. Jetzt kann ich das besser als er. So, aber es ist auch, Bruce Springsteen ist einer, der mich sehr inspiriert. Cooler Typ, politisch engagiert, finde ich richtig gut. Damals in Australien wurde Ed Sheeran groß. Da fand ich den damals richtig toll. Und da habe ich auch viel von dem gecovert. Der hat mich auch sehr inspiriert, weil er auch auf der Straße angefangen hat und ich habe mich da so voll abgeholt gefühlt. Aber auch sowas wie ganz schön feist, die heißen jetzt die Feisten, kennst du die?
Mhm.
Ich bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein. Ja, die haben einfach so einen großen Witz in ihren Texten und ja, die durfte ich jetzt auch kennenlernen. Und es ist einfach, gibt viele, viele Vorbilder, viele Leute, an denen ich mich orientiert habe.
Dann kommen wir jetzt mal zu einer anderen Musikerin, die eine Frage an dich hat.
Alright.
Hallo meine liebe Miss Ellie, hier spricht Betty Kruse. Und gerade bei Frauen wie dir, die ich so als total patenter und schlagfertiger Hauding wahrnehme, interessiert mich, hast du eigentlich noch Lampenfieber? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Süß, Betty. ich glaube, wenn man kein Lampenfieber mehr hat, dann ist irgendwas komisch. So, und ich habe das auch. Früher war es schlimmer. Also da ist wirklich das Adrenalin und was weiß nicht, alle Hormone wirklich bis unter die Decke geknallt bei mir, sodass ich halt richtig gezittert habe. So wie so eine Hummel, die sich so aufpumpt, oder wie so ein Marienkäfer, der sich aufpumpt, bevor er losfliegt, so, ne? So war das. Und jetzt ist zu viel. Also das ist einfach too much. Und dann ist der Fall auch nach dem Konzert viel zu doll. Deswegen ist es jetzt halt, habe ich das über die Jahre jetzt halt trainiert, so weniger Aufregung vorher und das lieber die Aufregung, die man hat, erst als Anspannung wahrnehmen und als Anspannung nutzen, um gefestigt auf die Bühne zu gehen, und dann kommt man smoother hinten raus. Also es ist nicht mehr so lange vorher, es ist relativ kurz vorher. 20 Minuten vor dem Konzert geht das los bei mir mit dem Nervössein. Und dann ist aber auch gut.
Wie sieht denn dann die letzten 20 Minuten vom Konzert aus? Schickst du dann alle aus der Kabine raus, aus dem Backstage-Bereich? Bist du alleine? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich.
Ich habe ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, die bis 2 Minuten vorm Auftritt noch rumblödeln oder private Telefongespräche führen. Boah. Bis hin zu, sie machen Meditation oder Yoga oder ähnliches.
Also bei mir geht die Konzertvorbereitung 1 Stunde vor Konzert los mit so einem kleinen Sportprogramm. Also Hampelmänner, Liegestütze, Hockstrecksprünge und sowas, ne? Und Gesangs, so ein bisschen warm machen, alles mit der Stimme, und das dauert so 20, 30 Minuten. Also es ist mal ganz unterschiedlich, wen ich dann ertrage. So, zum Beispiel haben wir einen Tontechniker im Team, der macht einfach alles mit. Der kommt dann in die Kabine und trainiert einfach mit. Und wir reden auch nicht oder so, wird einfach gemacht. Und alle anderen ertrage ich nicht so gut in der Kabine. Dann, die müssen raus. So, also es ist ganz unterschiedlich. Und dann die letzte halbe Stunde ist dann eher so, bin ich wirklich im Tunnel und da bin ich auch nicht ansprechbar. So, also da, ja, das ist relativ, da bin ich dann voll im Tunnel.
Wird noch was gegessen oder getrunken?
Das passiert um 18 Uhr, also 2 Stunden vor Konzertbeginn, damit ich nicht rübsen muss auf der Bühne.
Und was ist dann so dein Lieblingsessen?
Also konzertmäßig?
Ja.
Muss auf jeden Fall was Leichtes sein, weil wenn es zu schwer ist, dann ist man träge. Also so, was weiß ich, Hähnchenbrust mit Salat oder irgendwie ein bisschen Falafel mit Salat. Also irgendwie was Leichtes.
Ja. Wie sieht denn die halbe Stunde nach dem Konzert aus?
Oh, ist ganz unterschiedlich auch. Also zum Beispiel neulich hatte ich einen Auftritt in Lübeck auf dem Superkunstfestival und das hat uns alle komplett platt gewalzt, weil ich war irgendwie Headliner und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich mich noch gar nicht so wahrnehme selber. Aber offensichtlich ist das jetzt so. Und es ist jetzt aber auch eine neue Entwicklung. Und ich dachte so, da kommt doch keiner. Wer soll denn da, also vor mir spielt irgendwie Großstadtgeflüster und Lumpenpack und so. Die machen da ordentlich Stimmung und auf einmal sollen die Leute dann irgendwie zur Singer-Songwriter-Mucke zuhören und das geil finden. Ich dachte, da kommt keiner. Was? Also die gehen alle nach Hause, so, ne? Mhm. Und dann sind die uns wirklich die Bude eingerannt. Und alle haben nach Miss Ellie gebrüllt und es war so krass voll und die mussten mich wie Taylor Swift mit so 4 Securities durch die Menge führen, weil wir auch gar keinen Bühnenaufgang hatten. So. Und das war so verrückt und alle haben einfach die Energie im Raum. Das war einfach der absolute Wahnsinn. Und ich habe dann 90 Minuten durchgeballert, ohne Pause, und dann halt, wenn die alle stehen und so heiß sind, ne, dann musst du ja auch dann Gas geben, so, ne? Also das war einfach wie ein richtig heftiges Workout. Und dann nach dem Konzert war die halbe Stunde danach nichts mehr mit mir. Ich bin einfach hinten, hinter so einem Vorhang und dann zusammengeklappt und saß einfach erstmal mindestens 10 Minuten im Stuhl, hab gar nichts mehr gesagt. Malte kam immer nur mit Wasser, hier, trink noch mehr.
Mein Manager.
Trink noch mehr. Und alle wollten irgendwas von mir. Ich konnte gar nicht antworten. Und ich war völlig plattgewalzt, so. Und das geht dann so, ja, innerhalb von einer halben Stunde hatte ich mich dann irgendwie so ein bisschen recovered und dann konnte ich auch rausgehen und mit den Leuten reden. Aber das war absoluter Irrsinn, sag ich dir. Aber normalerweise bei meinen Konzerten bin ich schneller recovered, weil ich das da alles ein bisschen besser kenne.
Kommt der Kopf dann auch schon mit? So, also, oder ist der Kopf dann immer noch auf der Bühne? Das haben mir mal auch andere Künstler erklärt, dass sie noch so völlig verstrahlt sind, so total gehypt sind. Sie Probleme haben, dann wieder normale Gespräche zu führen.
Ach so. Nee, bei mir ist es halt eher so diese maximale Erschöpfung, weil ich halt wirklich einfach 300% auf der Bühne gebe. Mhm. Und mein ganzer Körper ist in Anspannung. Das ist wirklich wie Sport. Und meine ganzen Sinne sind so darauf fokussiert, die Show geil zu machen für die Leute. Ich nutze alle meine Kapazitäten, alles, was ich habe. Und dann danach muss das System nochmal rebootet werden. Also es ist ja wirklich, ich muss einmal komplett runterfahren, mich hinsetzen. Ich bin massiv erschöpft so. Und, und dann geht's langsam wieder, ne?
Du hast ja, wir haben ja gerade über Australien gesprochen, dort auf der Straße bzw. auf Kleinstbühnen gespielt. Hast du hier in Deutschland auch nochmal wieder auf der Straße gespielt?
Ja, ab und an. Lüneburg habe ich Straßenmucke gemacht. Auch mit anderen Künstlern zusammen, mit einem Saxophonisten und mit einem Violinisten auch und kleinere Geschichten. Aber was ich viel gemacht habe, war Singer-Songwriter-Slam spielen. Mhm. Da gab es aber viele hier in Norddeutschland. Darüber habe ich auch übrigens meine Masterarbeit geschrieben, über die Singer-Songwriter-Slams in Norddeutschland. Ja, und also da gibt es ja auch einige in Hamburg, also Haus 73 damals, das war auch der erste und einzige, den es gab, der Videos gemacht hat von den Künstlern. Das heißt, es ist halt mega gut gewesen, weil damals zu der Zeit Videos zu produzieren, die hochwertig waren, war jetzt nicht so einfach wie heute, ne? Jeder hat jetzt ein iPhone oder was weiß ich. Und dann gab es noch den Zeise Slam, Molotov Slam, und die habe ich halt alle gespielt und natürlich auch alle gewonnen, ist ja klar.
Ja, natürlich. So, jetzt spielst du bevorzugt in der Markthalle. Mm. Was ist denn das Ziel? Also kannst du dir vorstellen, ähnlich wie Ed Sheeran auf so einer Riesenbühne zu stehen, ganz alleine? Ich habe den letztes Jahr beim Hurricane gesehen und der war einfach komplett alleine auf der Bühne.
Ja.
Und keine Ahnung, 70.000 Leute standen davor. Also könntest du dir die Barclays Arena vorstellen?
Ja, also ich habe da selber auch in der Barclays schon gespielt. Also jetzt nicht mit einem Solo-Konzert, aber ich war Support bei Caroline Kebekus.
Mhm.
Und da stand ich dann und habe irgendwie drei Lieder getrennt oder eins, ich weiß nicht mehr. Und da waren schon dann auch so, was weiß, also da waren zumindest so 10.000 Leute oder so.
Mhm.
Und das ist schon cool, das macht schon Spaß. Wenn das, klar kann ich mir vorstellen, wenn das alles meine Leute sind, die da sitzen, ne, und dann 10.000 Leute für Miss Ellie da sind, natürlich, da träumt doch jeder Künstler von, oder? Also kann mir doch keiner erzählen, dass das keiner möchte.
Mhm.
So, also klar kann ich mir das vorstellen. Aber es ist halt natürlich, das, was ich mache, ist ja sehr speziell.
Mhm.
Und weiß nicht, ob das das hergibt. Wünschen würde ich es mir.
Wenn wir schon über Inhalte sprechen, weil du sagst, es ist sehr speziell, wie würdest du es denn selber beschreiben?
Also ich sag, also im Herzen bin ich Liedermacherin, ne? Von wirklich von Gundermann, Silly, also so.
Mhm.
Und ich bin aber auch sehr direkt und sehr schlagfertig und ich liebe Humor und das kommt halt alles so mit da so rein. Und deswegen ist es so ein Mischmasch aus ja, Comedy. Weiß ich jetzt, also ich bin jetzt keine Comedienne, das muss man sich klar machen, aber ich bin sehr humorvoll.
Aber du bist lustig.
Ich bin
du
sehr
bist
lustig.
Sehr humorvoll.
Ja, unbedingt. Danke.
Ja. Aber und, du bist halt auch sehr politisch.
Es ist auch politisch.
Und manchmal auch politisch nicht ganz korrekt.
Ach so.
Oder?
Was? Naja, komm. Also ich hab so einen Song geschrieben über so einen oberkörperfreien Schrebergärtner, ne?
Mhm.
Hab dann in Osnabrück so einen Slam gespielt damit, so einen Singer-Songwriter-Slam. Hab den auch gewonnen. Dann gab es einen Zeitungsartikel in der Notz, wo geschrieben wurde, also da geht's um diesen oberkörperfreien Schrebergärtner. Der Song heißt Du bist wunderschön und ich schmachte diesen Gärtner letztendlich einfach an. Und dann stand in dem Artikel so, naja, also der Abend war ja schön, aber dass halt so ein sexistischer Song den ersten Platz macht, finde ich nicht okay oder ist halt fragwürdig, weil Sexismus geht ja auch in die andere Richtung.
Mhm.
Und dann habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, weil mit einem Song, der Du bist wunderschön heißt, in so eine Sexismus-Schublade gesteckt zu werden, wo auch so Capital Bra und Eminem und so drin sitzen, die halt Blute, Schlampe, Blute und was weiß ich, sowas wie Schlampe, bring mir Panna Cotta, ich ficke deine Mutter, bra. Da sitzt man da mit diesen Leuten in so einer auf einmal Schublade und ich denke mir so, krass, Alter, es ist, und vor allen Dingen sitzen da ja auch nur Männer, ne, und ich. Und ich denke mir so, ey, die einen dürfen das, die anderen sagen, du bist wunderschön, du hast Muskeln und dann ist man gleich sexistisch. Weiß jetzt nicht, so. Ja.
Aber welche Themen liegen dir denn tatsächlich am Herzen?
Liegt da tatsächlich Sexismus am Herzen.
Ja, okay.
Feminismus, Depression, das Thema Depression. Hatte damit viel Berührungspunkte, persönlich als auch mit anderen Leuten zusammen. Und was weiß ich, das finde ich wichtig, darüber aufzuklären. Ich möchte auch so ein bisschen dieses Thema, das gehört, fällt auch unter Feminismus, dass man halt einfach sagen kann als Frau, was man möchte, so, ne? Dass wir auch Meinungsfreiheit haben und dass wir halt auch stark sein können und auch eine eigene Karriere als Musikerin machen können. Dafür stehe ich halt so, ne, und versuche halt andere junge Musikerinnen damit auch zu inspirieren. Was sind denn noch meine Themen? Ich bin gerade voll überrumpelt.
Das weiß ich nicht. Ich finde, es sind aber ja schon eine ganze Menge.
Bodyshaming. Ich habe einen Song über Bodyshaming, über Augenringe. Ich wurde aufgezogen, weil ich so Augenringe habe, ja. Und ist halt, das finde ich halt auch schwierig, ne? Also ich selber hatte Depressionen und danach sah ich halt sehr krank aus. Also als ich mich erholt habe davon. Mhm. Und dann gab es halt super viele Kommentare.
Wann war das denn?
Was haben wir für ein Jahr?
Jetzt haben wir 25.
Ach so, 2000, boah, krass, ich weiß gar nicht mehr, 2022 oder so.
Ui, also noch gar nicht so lange her.
Ja, genau. Und das ist schon eine schlimme Krankheit so, ne?
Ja.
Und sich davon zu erholen, dauert halt sehr lange. Und dann hatte ich halt diese Augenringe und dann fingen die Leute halt so an zu sagen, du hast ja so Augenringe. Weißt du, da konnte ich politisch über sonst was reden auf dem Instagram-Kanal. Aber die haben sich nur für die Augenringe interessiert. Und dann denkt man sich so, Alter, echt jetzt? Und das war das erste Mal, dass mein Körper so kommentiert wurde, ne?
Mhm.
Und kam ich überhaupt nicht so mit zurecht. Und also, was ist das denn für eine Scheiße so? Und dann habe ich diesen Song halt geschrieben. Augenringe hat man, wenn man was erlebt. So, Augenringe hat man, wenn man eine Krankheit hat. Augenringe hat man, wenn jemand zu dir scheiße war. Ist es halt so.
Ja. Du selbst sprichst immer mal wieder deine Körpergröße an.
Ja.
Wann merkst du denn im Alltag irgendwie, dass du denkst, oh, jetzt so 15 Zentimeter größer, außer jetzt bei Konzerten? Also kommt dir das immer mal wieder entgegen, tagtäglich? Also so wie ich mich vielleicht manchmal am Türrahmen stoße, weil ich ein bisschen größer bin?
Ach so, nee. Also na klar, wenn man irgendwas im Regal nicht erreicht, ne, dann holt man halt einen Hocker, das ist auch nicht so schlimm.
Ja.
Das Einzige, wo ich es wirklich merke, ist auf Fotos. Ich denke ja wirklich, ich bin größer, als ich bin. So.
Ja.
Ich habe so ein komisches Körpergefühl. Aber wenn ich dann ein Foto sehe, wenn wir jetzt ein Foto machen würden, Lars, dann würde das lustig aussehen auf dem Foto. Aber lustig anfühlen tut sich gerade eigentlich nicht, denn wenn wir zusammen da stehen würden.
Okay.
Oder?
Das weiß ich nicht. Eben haben wir
ja
gesessen.
Doch. Ja, stimmt.
Dann ist das ja wieder relativ.
Ja. Also ja, am meisten merke ich es auf Fotos. Ansonsten mag ich meine Körpergröße eigentlich sehr gern.
So, das wollten wir hören. Wir kommen jetzt zu Wissenswertes und jetzt kommst du. Ende 2024 gab es in Hamburg 81 Kinoleinwände. Welche Schauspielerin oder welchen Schauspieler würdest du gerne mal kennenlernen?
Oh Gott, ich glaube gar keinen.
Was?
Weiß ich nicht. Sind Schauspieler so spannende Menschen?
Das weiß ich nicht, aber wenn du keinen Bezug dazu hast, wahrscheinlich ja nicht.
Ah.
Aber normalerweise würde man doch jetzt...
Früher habe ich gesagt
Ryan Gosling,
Brad Pitt. Aber
ja,
dann war der
Pitt.
Alkoholiker, dann will man das auch nicht mehr. Johnny Depp, ja, auch schwierig.
Auch Alkoholiker.
Ja. Oh, doch. Den Schauspieler von Iron Man, Tony Stark. Wie heißt denn der?
Weiß ich nicht.
Ja, weiß
Robert
nicht.
Downey Jr.?
Ja.
Ja.
Den würde ich gerne kennenlernen. Ich glaube, der ist cool.
Ja. Ich will ihm nichts nachsagen, aber ich glaube, er ist mittlerweile auch trockener Alkoholiker. Das scheint irgendwie eine Linie zu sein
bei
dir.
Ja, aber bestimmt
dir.
Netter.
Am 30. Januar 1977 fand in der Hamburger Markthalle das allererste Konzert der Veranstaltungslocation statt. Aufgetreten ist damals die britische Musikband The Sadista Sisters. Was war dein erstes Konzert, das du jemals besucht hast?
Mein allererstes Konzert war Farin Urlaub
in
Lübeck,
glaube ich. Das Racing Team. Ja.
Das Racing Team?
Naja, Farin Urlaub und sein Racing Team.
Ach so, das wusste
so
ich nicht.
So heißt die Band von ihm. Oder halt die
so
Ärzte, aber wenn du Farin Urlaub sagst. Dann.
Das war nicht die Ärzte, es war seine Solozeit.
Ja.
Da wohl auch dieser Song 10 so groß war, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann will ich euch springen sehen. War furchtbar. Konzert war gut, aber ich stand halt mitten in der Menge. Ich hatte noch keine Erfahrung darüber, dass ich es eigentlich überhaupt nicht mag, in Menschenmengen zu stehen.
Mhm.
Und schwuppsiwupps war mein Gesicht in so einem verschwitzten Rücken reingedrückt von so einem dicken Typen. Und ja, das
gut.
sind meine Erinnerungen daran.
So, dann kommen wir mal weiter. Fast 600.000 Hamburgerinnen und Hamburger sind Mitglied in einem der 855 Sportvereine der Hansestadt. Welchen Sport übst du gerne aus?
Ich... weiß nicht, ob du das kennst, aber das heißt Freeletics. Sowas wie CrossFit. Kennst du CrossFit?
Oh, ja.
Ja, also mit eigenen Körpergewicht halt so Übungen machen, ne? Und ja, das ist Freeletics. Es gibt so eine App und da gibt es völlig crazy Workouts, die man die ganze Zeit machen kann. Ich habe ein lebenslanges Abo da. Das ist schon bezahlt.
Ja.
Und ich kann das für immer nutzen.
Okay. Und das macht man dann alleine?
Ja, oder auch in Gruppen, ne? Kann man sich auch dann verabreden und das zusammen machen und so.
Okay.
Macht schon Spaß.
So, jetzt haben wir über deinen Studienabschluss gesprochen. Jetzt bist du Headlinerin gewesen eines ersten Male. Wie definierst du denn für dich persönlich Erfolg? Also gerade jetzt im Rahmen deiner musikalischen Karriere.
Ja, habe ich neulich mal drüber nachgedacht, wann ich den größten Erfolg jemals verspüre. So. Mhm. Und das war zum Beispiel jetzt beim Abschluss meiner letzten Tour immer wieder Fallen. Die haben auch 2 Jahre durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz gespielt und da war halt dann auch, die wollten wir in der Pandemie spielen, ne? Und dann kennen wir ja alle, mussten wir alles verschieben. So war das dann halt 2 Jahre später. Und dann wusste man nicht, ob das alles klappt und so. Und wir haben richtig viel geackert, das ganze Team. Wir waren wirklich, also wir haben so viel gearbeitet für diese Tour. Und dann war das letzte Konzert gespielt. Und mein Manager Malte und ich sind uns einfach in die Arme gefallen, haben einfach geheult, weil der ganze Druck abgefallen ist. Und man wusste, okay, jetzt haben wir echt 25.000 Leute bespaßt, glücklich gemacht, zum Lachen gebracht, zum Weinen gebracht, einmal komplett emotional durchgenudelt. Und das alles, das war, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Das ist so, das ist für mich einfach Erfolg, wenn man ein Projekt vernünftig abgeschlossen hat, so, für das man wirklich hart gearbeitet hat. Aber es gibt auch kleinere Erfolgserlebnisse, wie zum Beispiel bei der jetzigen Tour, wenn jetzt so die ersten Ausverkaufsmeldungen kommen. So eine Tour ist ja wie so ein Marathon, den man läuft. Und dann diese ersten Ausverkaufsmeldungen sind halt so die Wasserstation, wo jemand sagt, hast bald geschafft. Mhm. So, ne? Und das sind so kleine Erfolgserlebnisse. Aber Erfolg ist auch für mich, wenn jemand mir schreibt, dass ich ihn total berührt oder inspiriert oder ihm total geholfen habe in meiner Musik. So, das ist auch Erfolg. Es ist sogar auch Erfolg, wenn man ein vernünftiges Teammitglied findet.
So. Oh ja.
Weil es gar nicht so leicht. Ja, also es gibt sehr viele Erfolgserlebnisse für mich.
Du hast jetzt auch bald ein neues Album. Ja. Wie wichtig ist denn für dich selber noch so ein Album zu produzieren? Ich meine, die Art von Musik, Veröffentlichungen hat sich in den letzten 30 Jahren rasant geändert. Mhm. Am Ende werden nur noch einzelne Songs rausgeballert über Spotify und die anderen Streaming-Anbieter. Wenn man aber so inhaltlich stark arbeitet wie du, könnte ich mir vorstellen, dass du trotzdem immer noch so auch das Ganze als Album siehst und das eigentlich am liebsten auch als Ganzes verkaufen würdest. Also verkaufst du auch noch Vinylplatten richtig? Also, weil das ist ja ein Trend, der so ein bisschen steigt, ne?
Ja, also ich mache jetzt für das jetzige Album meine allererste Vinyl tatsächlich. Mhm. Also ich habe eine kleine Auflage von 300 Stück gemacht und dann gucken wir einfach mal, wie das läuft.
Ja.
Weil es ist ja nicht so klar, ne? Es steigt zwar, aber es ist ja ein sehr nerdiger, kleiner Kreis von Leuten, die sich dafür interessieren, so, ne? Um meine eigene erste Vinyl abzuhören, musste ich durch ganz Hamburg fahren zu einem Kumpel, der noch einen Plattenspieler hat, ne? So, ja. Und ja, also ich weiß nicht, ob das nächste Album tatsächlich noch als CD dann erscheint. Also das jetzige ist, also ich habe das jetzt zu Hause, auch 2000 Mal. Leute, ihr müsst das alles kaufen, sonst sitze ich da draußen.
Mal wieder Platz ist in der Wohnung.
Ja, genau. Na klar geht das halt ein bisschen zurück, aber CD-Verkäufe sind immer noch der zweitstärkste Artikel auf meiner Tour, also am Merchandise-Stand, weil ich halt auch ein sehr durchmischtes Publikum habe. Also da sind ja junge und auch alte Leute und einige haben wirklich noch einen CD-Player oder einige wollen sich auch einfach nur die CD ins Regal stellen, ne? Ich finde es ja selber auch schön, wenn das da so rumsteht.
Mhm.
Ja, aber klar, also bei dieser CD ist jetzt auch das erste Mal, dass wir so ein Waterfall-Release machen, dass halt so ein Song nach dem nächsten auf Spotify veröffentlicht wird und dann am Ende steht dann da das Album. Ja, es verändert sich halt, ne? Muss man halt irgendwie mitgehen. Mal gucken.
Aber das Wichtigste sind immer noch die Live-Auftritte für dich.
Naja, auf jeden
monetär.
Fall. Natürlich.
Seit wann kannst du von der Musik denn leben? Also mal abgesehen davon, dass du schon in dem Pub dann damals $60 bekommen hast und eine Bleibe hattest.
Ja, also ich habe tatsächlich im Masterstudium mein Studium finanziert, auch mein Lebensunterhalt auch finanziert mit Auftritten im Pub in Lüneburg und so. Das ging dann auch schon. Aber da habe ich auch nur eine Miete von 300 Euro gehabt, ne? So ein Zimmer in so einer Wohnung. Aber 2016, als ich den Entschluss gefasst hatte, Selbstständigkeit mit der Musik, und dann war es, glaube ich, 2017 soweit, war eigentlich 2017 schon soweit, dass ich davon leben konnte. Und dann 2018 habe ich dann aber erst den Mut gehabt, wirklich alles an Job so aufzugeben und einfach so Free Willy-mäßig reinzutauchen. Ja.
Ist diese Idee, dass morgen alles zu Ende sein könnte, auch immer auch ein Antrieb? Also diese ja nicht existente Not, dass morgen alles vorbei sein könnte oder dass man von der Musik irgendwann nicht mehr leben könnte?
Also es kann ja morgen auch wirklich Trump aufwachen und sagen, ja, ich zünd jetzt doch die Atombombe, ne? Es kann ja wirklich morgen vorbei sein. Mhm. Die Zeiten sind ja völlig crazy, mhm, was jetzt gerade so passiert. Aber also ich mache mir eigentlich um meine Musikkarriere irgendwie gar nicht so Sorgen, weil ich halt ein sehr treues Publikum so mittlerweile habe. Ich bin auch sehr fannah. Ich mag das total, mit denen ganz viel zu kommunizieren. Wir haben einen kleinen Fanclub, wo wir uns austauschen jeden Monat in einem Chat. Und ich nehme mir immer Zeit, nach dem Konzert mit allen zu schnacken und so, weil ich das halt, das ist ja eine maximale Wertschätzung, dass die überhaupt ein Ticket für meine Musik kaufen oder mein Album kaufen, ne? Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Und das ist alles sehr organisch und nachhaltig gewachsen. Also da mache ich mir wirklich gar nicht so Sorgen. Ich habe ja nicht einen Hit geschrieben und hatte dann auf einmal 20.000 Fans oder mehr, sondern ich habe das ja über Jahre aufgebaut und gepflegt. Also deshalb mache ich mir da eigentlich gar nicht so Sorgen.
Wenn man Musikerin ist, ist man den ganzen Tag eigentlich ja Musikerin. Wenn ich entspanne, höre ich gerne Musik. Was machst du denn, um zu entspannen?
Ich male.
Hä?
Ja, ihr habt so viele Kunstwerke hier auch. Ich bin die ganze Zeit so am Gucken,
ja,
im Büro, alles voller Kunst. Ja, ich habe das in der Therapie damals, als mir so schlecht ging, habe ich das für mich nochmal neu entdeckt. Ich habe schon immer gern gemalt, aber da nochmal neu entdeckt für mich. Und jetzt ich höre gar nicht mehr auf. Also die ganze Wohnung hängt schon voll, gar keinen Platz mehr. Und ich habe dann dementsprechend auch entschieden, das als Merchandise-Produkt einfach anzubieten. Und jetzt kommt immer eine kleine Kunstreihe, die extra für die Tour dann gemalt wurde, kommt dann mit. Und die Leute können sich dann kleine Kunstwerke kaufen. Und manchmal machen wir auch so Art-Specials, wo ich so ein kleines Konzert zu den Kunstwerken spiele. Und das ist dann ganz klein, wohnzimmermäßig. Das ist voll schön. Aber ja, also das mache ich halt abends, wenn ich halt nichts mehr zu tun habe oder so, sitze ich dann meist da, mache mir irgendeine Serie an und male dann irgendwelche Sachen. So.
Was ist es denn dann für eine Serie, die man so nebenbei gucken kann, um dann eigentlich zu malen?
Die erste weiß ich noch, die ich geguckt habe. Desperate Housewives habe ich komplett durchgesucht.
Ja, das guckt man wirklich nebenbei.
Ja, muss man wirklich nicht hingucken. Ja. Das wird dann, ja.
Wie stelle ich mir denn Miss Ellie im Haushalt vor? Gibt es so Dinge, die du gerne machst oder die du weniger gerne machst?
Also meine Wohnung ist ziemlich pink auch. Andere Menschen, die mich nicht kennen, die würden dann vielleicht sagen, oh, was ist das denn für eine Prinzessin, die mit dem ganzen Pink und so. Aber nein, ich sehe Pink nicht als Prinzessinnenfarbe, sondern als Empowerment-Farbe. Das ist eine richtig krass geile Happy-Power-Signal, auffallen laut, Gebam-Bam-Color. Und ich liebe die und deswegen ist auch vieles pink einfach. Und dann hängt halt auch überall so Kunstsachen rum, sind auch überall Farbkleckse auf dem Boden, weil ich halt dann auch relativ, ist mir jetzt auch egal, so mäßig bin. So und ich habe ein Hochbett. Meine Wohnung sieht so ein bisschen aus wie so ein Nimmerland, so von Peter Pan. Ich finde das irgendwie voll schön, wenn alles so ein bisschen hippie-mäßig ist. Und aber auch nicht zu sehr. So und dann, ich räume total gern auf und aus. Ich misste die ganze Zeit aus, weil meine Wohnung ist sehr klein und hat sehr viele CDs.
Aber die bleiben.
Nee, das sind ja meine eigenen, die sollen ja weg.
Ach so, ja genau.
Also ich habe nicht viel Platz und jede Ecke ist irgendwie vollgestopft. Ja, und deswegen misste ich halt eigentlich jede Woche irgendwas aus, damit ich wieder atmen kann. Ja.
Wenn es denn da mal rausgeht und nicht auf Tour geht, gibt es einen Ort, wo du gerne hinfährst? Also sowas wie Urlaub oder so? Wo würde das stattfinden?
Also ich liebe das Meer. Viel mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Ich komme jetzt gerade tatsächlich aus dem Urlaub. Ich bin gestern wieder aus dem Urlaub gekommen. Wir waren im Allgäu.
Im Allgäu?
Ja, ich hasse Berge.
Da ist jetzt nicht so viel mehr, ne?
Nee, ich hasse eigentlich Berge, weil Klaustrophobie. Ich weiß, fühle mich total eingesperrt. Aber das war echt schön. Da gab es einen See. Das war super. Wasserfall, super. Und ein bisschen Gebimmel von den Kühen, das war schön. Auch das Gras so mega grün, also voll crazy. Fand ich voll doll. Aber ich mag das eigentlich viel lieber, wenn ich in meinem Auto pennen kann, irgendwo an der Ostsee oder auf Samsö, Dänemark. Einfach chillen, nichts machen.
Wie sehr bist du ein Familienmensch? Also ist dir auch wichtig, du hast ja vorhin schon gesagt, deine Eltern unterstützen dich, dass die irgendwie bei den wichtigsten Konzerten immer dabei sind? Also waren die in Lübeck zum Beispiel?
Nee, in Lübeck waren die nicht, aber die kommen jetzt zum Beispiel zu meinem größten Konzert nach Berlin, was ich jemals gespielt habe. 1600 Leute werden da kommen im Admiralspalast. Da kommt die ganze Familie, da wollen die natürlich alles supporten, so, ne? Und mein Vater war jetzt mit bei Lieder auf Bands. Kennst du das? Das ist
Nein.
so ein Liedermacherfestival, was von Reinhard May gegründet wurde.
Oh. Mhm.
Und da treten jedes Jahr im Juli in Bad Staffelstein, Nordfranken ist das. Mega nette Menschen da auch in der Region, also mentalitätsmäßig mega toll. Und da treten dann halt so Konstantin Wecker, Reinhard May und alle möglichen Liedermacher auf. Die haben auch so ein Nachwuchsförderprogramm, da habe ich 2018 mal so einen Preis bekommen. Und jetzt war ich da auch im Hauptline-Up. Und da ist mein Vater mitgekommen, weil das war auch so ein, also die waren damals bei der Preisübergabe mit dabei, die ganze Familie. Und jetzt 7 Jahre später wollte Papa das wieder supporten und war halt auch mit und hat CDs verkauft. Also das machen die schon, wann immer sie Zeit haben. Meine Mutter kommt mit, wenn ich in Österreich-Schweiz toure, weil sie selber die Berge so liebt. Deswegen kommt die da immer mit und dann macht sie halt den Merchandise. Ja, und so versuche ich Familie und Beruf halt zu verbinden. Aber ich würde halt sagen, mein Bruder, der ist halt ein krasser Familienmensch. Der ist auch so der Familienmagnet. Also der organisiert immer irgendwelche Feste und alle kommen dann immer irgendwie zusammen. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe, weil er macht das dann alles und ich kann einfach kommen. Und wieder wegflattern. Und mir ist Familie sehr wichtig, aber ich glaube, ich bin nicht so ein Berg, weißt du? So ein jemand, der an einem Ort die ganze Zeit sein kann. Und ja, ich bin eher so ein kleines Vögelchen.
Gibt es Momente, wo Musik überhaupt gar keine Rolle spielt? Welche sind das?
Du hörst die Stille.
Da war auch keine Musik.
Also es gibt Momente, ja klar, wenn ich mit meinem Partner auf der Couch liege und wir kuscheln und wir gucken Film. Das sind so Momente, wo alles so runterfährt und wo auch ich nicht an Job denke oder so.
Ja.
Also es ist schon wichtig, dass man sowas hat, glaube ich.
Wir sind schon am Ende.
Oh, was?
Der Stunde. Und es gibt noch zwei Fragen, die ich jedem und jeder stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren sehe ich mich immer noch auf der Bühne. Ich sehe mich die Elbphilharmonie spielen.
Ja?
Mhm.
Okay, das ist eine Aussage.
Ja, wir sind gerade dran, obwohl ich weiß noch nicht, ob ich das sagen darf. Aber wir versuchen jetzt eine größere Location in Hamburg zu finden, ne? Ja. Weil die Markthalle, ich liebe sie, aber wir müssen da halt immer Doppelshows spielen. So. Und das wäre ja schön, wenn man auch nur das irgendwie kombinieren kann in einer Location. Und wenn wir das halt gemacht haben mit der nächstgrößeren Location, danach ist der Schritt Elbphilharmonie. Und dann gucken wir mal, ob das klappt.
So. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg sehe ich in 5 Jahren hoffentlich immer noch politisch so stabil wie jetzt und immer noch musikfördernd, wie es jetzt ist. Also vielleicht auch ein bisschen besser noch. Kann ja immer, ist ja immer noch Luft nach oben.
Das war eine wilde Reise mit dir durch Australien, Mecklenburg, Allgäu, Berlin. Und sie endet jetzt. Liebe Miss Elli, das war ganz schön mit dir und ich bedanke mich recht herzlich für deine guten Gedanken, für deine Ideen und vor allen Dingen natürlich auch für deine Lieder, die du demnächst wieder auf allen Bühnen dieser Republik präsentieren wirst.
Dankeschön.
Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.